Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Sonntagnachmittagsversammlung der 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen die Mitglieder der Kirche und unsere Freunde in aller Welt, die diese Ereignisse über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Richard Elliott an der Orgel. Der Chor eröffnet die Versammlung mit dem Lied »Kommt, ihr Kinder Gottes«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Jack N. Gerard von den 70ern.
Come, children of the Lord, let us
Unser lieber Vater im Himmel, wir haben uns überall auf der Welt hier zur letzten Versammlung der Generalkonferenz zusammengefunden und möchten dir von ganzem Herzen unsere Liebe und unseren Dank ausdrücken. Wir sind dir dankbar für die Lehren, die wir von unseren Propheten, Sehern und Offenbarern in unserem Leben haben. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der unseren Sinn erleuchtet, der uns hilft, Dinge zu verstehen. Wir sind dir dankbar, dass wir durch den Heiligen Geist eine Verbindung zu dem herstellen, was gelehrt worden ist. Wir bitten dich, dass wir dir durch das, was gelehrt wurde, näher kommen können und auch deinem Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, Vater im Himmel, für deinen Sohn, für sein Sühnopfer und für die tiefe Bedeutung, die es für einen jeden von uns in seinem Leben hat. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir eines Tages zu dir zurückkehren können. Und wir möchten dich bitten, dass du uns in der folgenden Zeit helfen mögest, dass die Lehren, die wir heute vernommen haben, tief in unser Herz eindringen, dass wir uns ändern und dass wir umkehren und dass wir mehr wie du werden kannst. Wir danken dir für all dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Erstaunt und bewundernd. Nach dem Lied hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Ihm folgt Elder Hans T. Bohm von den 70ern. Wir hören dann von Präsident M. Russell Ballard, dem amtierenden Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel. Danach spricht Elder Peter M. Johnson von den 70ern zu uns.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich habe um die Kraft gebetet, Ihnen bei Ihrer persönlichen Suche nach Glück helfen zu können. Einige sind vielleicht schon glücklich genug, doch bestimmt würde niemand das Angebot ablehnen, mehr Glück zu empfangen. Und jeder nimmt sicher nur allzu gern ein Angebot an, das ihm dauerhaftes Glück garantiert. Genau das haben der Vater im Himmel, sein geliebter Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist angeboten, und zwar jedem Geistkind des himmlischen Vaters, das jetzt auf dieser Welt lebt, noch leben wird oder je gelebt hat. Dieses Angebot wird manchmal der Plan des Glücklichseins genannt. So wurde es vom Propheten Alma bezeichnet, als er zu seinem Sohn sprach, der sich im Elend der Sünde verfangen hatte. Alma wusste, dass schlecht zu sein seinen Sohn niemals glücklich machen konnte und auch kein anderes Kind des Vaters im Himmel. Er erklärte seinem Sohn, dass der einzige Weg zum Glück darin besteht, an Heiligkeit zuzunehmen. Er stellte klar, dass mehr Heiligkeit durch das Sühnopfer Jesu Christi ermöglicht wird, das uns rein und vollkommen macht. Nur durch Glauben an Jesus Christus, beständige Umkehr und das Halten der Bündnisse können wir auf das dauerhafte Glück, das zu erfahren und zu bewahren, wir uns ersehnen, Anspruch erheben. Ich bete heute darum, Ihnen noch besser begreiflich machen zu können, dass mehr Glück durch mehr Heiligkeit entsteht, damit Sie dann dieser Überzeugung gemäß handeln. Außerdem möchte ich erzählen, was ich selbst erkannt habe, als die Frage war, wie wir uns für diese Gabe, immer heiliger zu werden, bereit machen können. Aus den Heiligen Schriften wissen wir, dass wir unter anderem dann geheiligt oder heiliger werden können, wenn wir Glauben an Christus ausüben, unseren Gehorsam unter Beweis stellen, umkehren, für den Herrn etwas opfern, heilige Handlungen empfangen und unsere Bündnisse mit ihm halten. Und um sich für die Gabe der Heiligkeit bereit zu machen, benötigt man Demut, Sanftmut und Geduld. Ein Erlebnis, das in mir den Wunsch nach mehr Heiligkeit weckte, hatte ich im Salt Lake Tempel. Ich betrat den Tempel zum ersten Mal und mir war nur wenig darüber gesagt worden, was mich erwartete. Ich hatte an dem Gebäude die Ausschrift gelesen, Heilig dem Herrn und das Haus des Herrn. Ich konnte es kaum erwarten, dort zu sein. Doch ich fragte mich, ob ich bereit dafür war. Meine Mutter und mein Vater gingen voran, als wir den Tempel betraten. Wir wurden gebeten, unseren Tempelschein vorzulegen, der unsere Würdigkeit bescheinigte. Meine Eltern kannten den Mann am Tempelscheinpult, daher blieben sie noch einen Moment bei ihm stehen und unterhielten sich mit ihm. Ich ging allein weiter und kam in einen großen Raum, wo alles strahlend weiß war. Ich blickte zur Decke empor. Sie war so hoch über mir, dass ich mir wie unter freiem Himmel vorkam. In diesem Moment hatte ich das deutliche Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Ich hörte eine sehr sanfte Stimme, und es war nicht meine eigene. Sie sprach sanft die folgenden Worte: Du warst noch nie hier. Du erinnerst dich an einen Moment vor deiner Geburt. Du warst an einem heiligen Ort wie diesem. Du hast damals gespürt, dass der Erretter gleich zu dem Ort kommen würde, wo du standest. Und du warst glücklich, weil du dich danach gesehnt hast, ihn zu sehen. Ende des Zitats. Dieses Erlebnis im Salt Lake Temple dauerte nur einen Augenblick. Doch die Erinnerung daran beschert mir noch immer Frieden, Freude und stilles Glück. Ich lernte an diesem Tag etwas, was mir schon viele Male bestätigt wurde. Der Heilige Geist spricht mit leiser, sanfter Stimme. Ich kann ihn hören, wenn in meinem Herzen geistiger Friede herrscht. Der Geist beschert mir ein Glücksgefühl und die Gewissheit, dass ich heiliger werde. Dann ist stets das Glück wieder gegenwärtig, das ich in jenen ersten Augenblicken in einem Tempel Gottes verspürte. Sie haben bei sich selbst und bei anderen das Wunder des Glücklichseins, das von zunehmender Heiligkeit herrührt, bemerkt. Im Laufe der letzten Wochen saß ich am Bett von Menschen, die sich voller Glauben an den Erretter und mit heiterem Gesicht dem Tod gestellt haben. Einer von ihnen war ein Mann im Kreise seiner Lieben. Er und seine Frau unterhielten sich leise, als mein Sohn und ich eintraten. Ich kannte sie schon seit vielen Jahren. Ich hatte gesehen, wie das Sühnopfer Jesu Christi in ihrem Leben und im Leben ihrer Angehörigen wirksam wurde. Sie hatten sich gemeinsam entschieden, lebenserhaltende Maßnahmen einzustellen. Es herrschte eine ruhige Gelassenheit, als er mit uns redete. Er lächelte, als er darüber sprach, wie dankbar er für das Evangelium und dessen läuternde Wirkung auf ihn und seine geliebte Familie war. Er erzählte von den glücklichen Jahren, als er im Tempel diente. Auf Wunsch des Mannes salbte mein Sohn ihm das Haupt mit geweihtem Öl. Ich siegelte die Salbung. Dabei hatte ich die deutliche Eingebung, dass er schon bald seinen Erretter sehen werde, von Angesicht zu Angesicht. Ich verhieß ihm, dass er Glück, Liebe und die Anerkennung des Erretters verspüren werde. Er lächelte herzlich, als wir wieder gingen. Seine letzten Worte an mich lauteten: Sag Kathy, dass ich sie lieb habe. Meine Frau Kathleen hatte im Laufe vieler Jahre Generationen seiner Vorfahren geholfen, der Aufforderung des Erretters nachzukommen, zu ihm zu kommen, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten und sich so für das Glück bereit zu machen, das daraus folgt. Er starb nur Stunden später. Wenige Wochen nach seinem Tod brachte seine Witwe meiner Frau und mir ein Geschenk. Sie lächelte, als wir uns unterhielten. Sanft sagte sie: Ich hatte erwartet, dass ich traurig und einsam sein würde, aber ich bin glücklich. Findet ihr das in Ordnung? Da ich wusste, wie sehr sie ihren Mann liebte und wie die beiden den Herrn kennen und lieben gelernt und ihm gedient hatten, sagte ich ihr, dass ihr Glück eine verheißene Gabe war, da sie durch ihren treuen Dienst geheiligt worden war. Ihre Heiligkeit hatte sie für dieses Glück bereit gemacht. Einige, die heute zuhören, fragen sich vielleicht: Warum verspüre ich nicht den Frieden und das Glück, die den Glaubenstreuen verheißen sind? Ich war selbst in schrecklicher Bedrängnis treu, aber ich bin nicht glücklich. Sogar der Prophet Joseph Smith erlebte diese Prüfung. Er betete um Hilfe, als er in einem Gefängnis zu Liberty in Missouri eingesperrt war. Er war dem Herrn treu gewesen. Er hatte an Heiligkeit zugenommen. Dennoch meinte er, Glück sei ihm verwehrt worden. Der Herr lehrte ihn Geduld, die wir alle in unserer Prüfungszeit auf Erden zuweilen benötigen. vielleicht sogar über eine lange Zeit. Hier ist die Botschaft des Herrn an seinen treuen und leitenden Propheten. Und wenn du in die Grube geworfen werden oder Mördern in die Hände fallen solltest und das Todesurteil über dich gesprochen werden sollte, wenn du in die Tiefe gestürzt wirst, wenn die brausende See sich gegen dich verschwört, wenn wütende Winde deine Feinde werden, wenn sich am Himmel Finsternis zusammenzieht und alle Elemente sich verbünden, um den Weg zu versperren, und vor allem, wenn die Hölle selbst ihren Rachen weit aufreißt nach dir, dann wisse, mein Sohn, dass dies alles dir Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird. Des Menschen Sohn ist unter das alles hinabgefahren. Bist du größer als er? Darum halte an deinem Weg fest, und das Priestertum wird bei dir verbleiben. Denn ihre Grenzen sind festgesetzt, sie können nicht darüber hinaus. Deine Tage sind bekannt, und deinen Jahren wird nichts abgerechnet werden. Darum fürchte nicht, was Menschen tun können. Denn Gott wird mit dir sein für immer und immer. Die gleiche lehrreiche Lektion erteilte der Herr dem Hiob, der einen hohen Preis dafür zahlte, durch das Sühnopfer heiliger zu werden. Aus dem Bericht über ihn wissen wir, dass Hiob heilig war. Im Lande Uz lebte ein Mann mit Namen Hiob. Dieser Mann war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Dann verlor Hiob sein Reichtum, seine Familie und noch dazu seine Gesundheit. Wie Sie sich sicher erinnern, bezweifelte Hiob, dass seine vermehrte Heiligkeit, die er durch vermehrte Widrigkeiten erlangt hatte, ihn für vermehrtes Glück bereit machte. Es kam Hiob so vor, als ob die Heiligkeit ihm Elend eingebracht hatte. Doch der Herr berichtigte Hiobs Ansicht, wie er es bei Joseph Smith getan hatte. Er ließ Hiob seine erschütternde Lage mit geistigen Augen sehen. Er sagte: Auf, gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, du belehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über sie gespannt? Wohin sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als alle Morgensterne jauchzten, als jubelten alle Gottessöhne. Nachdem Hiob dann davon umgekehrt war, Gott als ungerecht zu bezeichnen, wurde es ihm gewährt, seine Prüfungen von einer höheren, heiligeren Warte aus zu sehen. Er war umgekehrt. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat verdunkelt? Fürwahr, ich habe geredet, ohne zu verstehen, über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Hör doch, ich will nun reden, ich will dich fragen, du belehre mich. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich. Ich bereue in Staub und Asche. Nachdem Hiob umgekehrt und dadurch heiliger geworden war, segnete der Herr ihn mit mehr, als er verloren hatte. Doch die größte Segnung bestand für Hiob wohl darin, dass er durch Ungemach und Umkehr an Heiligkeit zugenommen hatte. Er war nun bereit, in seiner verbleibenden Lebenszeit vermehrtes Glück zu erfahren. Mehr Heiligkeit erlangt man nicht, indem man einfach nur darum bittet. Vielmehr muss man tun, was erforderlich ist, damit Gott uns wandeln kann. Präsident Russell M. Nelson hat uns den, wie mir scheint, besten Rat gegeben, wie man auf dem Weg der Bündnisse zu mehr Heiligkeit gelangt. Er hat uns mit folgender Ermahnung den Weg gewiesen. Erleben Sie die stärkende Kraft der täglichen Umkehr, indem Sie jeden Tag ein wenig besser handeln und besser sind. Wenn wir uns entscheiden, umzukehren, entscheiden wir uns dafür, uns zu ändern. Wir lassen es zu, dass der Erretter uns in das Beste umwandelt, was aus uns werden kann. Wir entscheiden uns dafür, geistig zu wachsen und Freude zu empfangen. Freude an der Erlösung in ihm. Wenn wir uns entscheiden, umzukehren, entscheiden wir uns dafür, mehr wie Jesus Christus zu werden. Präsident Nelson hat uns dann mit diesen Worten Mut gemacht, uns um mehr Heiligkeit zu bemühen. Der Herr erwartet an dieser Stelle keine Vollkommenheit von uns, aber er erwartet, dass wir immer reiner werden. Die tägliche Umkehr ist der Weg zu Reinheit. Präsident Dallin H. Oaks hat mir in einer weiter zurückliegenden Konferenzansprache ebenfalls deutlich vor Augen geführt, wie wir an Heiligkeit zunehmen und woran wir erkennen, dass wir uns auf sie zubewegen. Er hat gefragt, wie erlangen wir Geistigkeit? Wie erreichen wir das Maß an Geistigkeit, das es uns erlaubt, den Heiligen Geist als ständigen Begleiter bei uns zu haben? Wie gelingt es uns, die Dinge dieser Welt aus dem Blickwinkel der Ewigkeit zu betrachten und zu beurteilen? Präsident Oaks nennt als Antwort zunächst größeren Glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser, der uns liebt. Dieser Glaube bewegt uns dazu, uns jeden Tag um Vergebung zu bemühen und an Christus zu denken, indem wir seine Gebote halten. Größeren Glauben an Jesus Christus erlangen wir, wenn wir uns täglich an seinem Wort weiden. In dem Lied »Mehr Heiligkeit gibt mir« erfahren wir, wie man um Hilfe beten kann, heiliger zu werden. Der Verfasser weist klugerweise darauf hin, dass die Heiligkeit, um die wir uns bemühen, eine Gabe von einem liebevollen Gott ist, die uns nach allem, was wir tun können, mit der Zeit gewährt wird. Sicher erinnern Sie sich an die letzte Strophe. Mehr Lauterkeit gib mir, mehr Kraft aus den Höhen, mehr Freiheit von Sünde, mehr göttlich Verstehen, mehr würdig des Reiches, mehr innere Ruhe, mehr heilend und segnend, mehr Heiland wie du. Wie unsere Lebensumstände auch aussehen und wo wir uns auf dem Weg der Bündnisse, unserem Weg nach Hause auch befinden mögen, mögen unsere Gebete um mehr Heiligkeit erhört werden. Ich weiß, dass wir immer glücklicher werden, wenn uns diese Bitte gewährt wird. Es geschieht möglicherweise nur schleppend, aber es wird geschehen. Das wurde mir von unserem liebevollen Vater im Himmel und seinem geliebten Sohn Jesus Christus zugesichert. Ich bezeuge, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war und dass Präsident Russell M. Nelson heute unser lebender Prophet ist. Gott Vater lebt und liebt uns. Er möchte, dass wir als Familien zu ihm heimkehren. Unser liebevoller Erretter fordert uns auf, ihm auf unserer Reise dorthin nachzufolgen. Sie haben den Weg bereitet. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
In 2016 besuchte der Tabernakelchor am Tempelplatz die Niederlande und Belgien. Da ich in dieses aufregende Ereignis involviert war, konnte ich die Darbietung des Chors gleich zweimal genießen. Während der Darbietung dachte ich darüber nach, was für ein gewaltiges Unterfangen es doch war, einen Chor dieser Größe auf Tournee zu schicken. Meine Gedanken wanderten zu dem großen Gong, dessen Verschiffung schwierig und wahrscheinlich kostspielig war. Im Vergleich zu der Geige, der Trompete oder anderen Instrumenten, die man sich leicht unter den Arm klemmen kann. Der Gong wurde jedoch nur ein paar Mal geschlagen, wohingegen die kleineren Instrumente fast das ganze Konzert über gespielt wurden. Aber ohne den Klang des Gongs wäre die Darbietung nicht die gleiche gewesen. Und so musste man die Mühe auf sich nehmen und dieses große Musikinstrument über den Ozean bringen. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, dass wir, wie dieser Gong, nur gut genug sind, eine kleine Rolle in der Vorführung zu spielen. aber seien Sie versichert, dass Ihr Klang ganz entscheidend ist. Wir brauchen jedes Musikinstrument. Einigen fällt das Lernen leicht und sie sind gut in der Schule. Andere haben künstlerische Talente. Andere wieder entwerfen oder bauen etwas, versorgen, beschützen oder unterrichten andere. Jeder wird benötigt, um dieser Welt Farbe und Bedeutung zu verleihen. Ich möchte meine Botschaft an diejenigen richten, die das Gefühl haben, dass sie nichts beisteuern können oder die glauben, dass sie für niemanden wichtig sind oder auf niemanden Einfluss haben. Ich richte sie aber auch an diejenigen, die meinen, dass es für sie gar nicht besser laufen könnte, und an jeden, der sich irgendwo dazwischen befindet, wo auch immer sie auf dem Pfad des Lebens sind. Einige von ihnen fühlen sich vielleicht so überlastet, dass sie noch nicht einmal meinen, auf diesem Pfad zu sein. Ich möchte sie auffordern, aus der Dunkelheit ins Licht zu treten. Das Licht des Evangeliums wird ihnen Wärme und Heilung schenken und ihnen begreiflich machen, wer sie wirklich sind und was ihr Sinn des Lebens ist. Einige von uns sind auf verbotene Pfade abgeirrt und versuchen dort Glück zu finden. Wir werden von einem liebevollen Vater im Himmel aufgefordert, den Weg eines Jüngers zu gehen und zu ihm zurückzukehren. Er liebt uns auf vollkommene Weise. Was müssen wir tun? Wir müssen einander helfen, zu verstehen, wer wir sind, indem wir uns umeinander kümmern. Für mich bedeutet sich umeinander kümmern, dass man anderen die Liebe Gottes erweist. Auf diese Weise schafft man ein Umfeld, in dem beide der Geber und der Empfänger den Wunsch entwickelt, umzukehren. Mit anderen Worten, wir ändern die Richtung und kommen unserem Erlöser Jesus Christus näher und werden mehr wie er. Es ist zum Beispiel nicht nötig, unserem Ehepartner oder unseren Kindern immer wieder zu sagen, wie sie besser werden können. Das wissen sie bereits. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, das von Liebe geprägt ist, und sie befähigt, die notwendigen Änderungen vorzunehmen und ein besserer Mensch zu werden. Auf diese Weise wird Umkehr zu einem täglichen Vorgang der Läuterung, und dazu kann auch gehören, dass man sich für schlechtes Verhalten entschuldigt. Ich erinnere mich an Situationen und erlebe sie immer noch, in denen ich zu schnell ein Urteil gefällt habe oder zu langsam darin war, zuzuhören. Und wenn ich dann abends beim mein persönliches Gebet sprach, nahm ich den liebevollen Rat vom Himmel wahr, dass ich umkehren und mich bessern sollte. Das von Liebe geprägte Umfeld, das zuerst von meinen Eltern, meinem Bruder und meinen Schwestern und später von meiner Frau, meinen Kindern und von Freunden geschaffen wurde, hat mir geholfen, ein besserer Mensch zu werden. Wir alle wissen, wo wir etwas besser machen können. Es ist nicht notwendig, einander ständig daran zu erinnern, aber es ist notwendig, einander zu lieben und sich umeinander zu kümmern. Wenn wir dies tun, schaffen wir eine Atmosphäre, in der man bereit ist, sich zu ändern. In diesem Umfeld lernen wir auch, wer wir wirklich sind und was unsere Aufgabe in diesem letzten Kapitel der Weltgeschichte vor dem zweiten Kommen des Erretters ist. Sollten Sie sich fragen, was Ihre Aufgabe ist, suchen Sie sich einen Ort, wo Sie allein sein und den Vater im Himmel bitten können, Ihnen kundzutun, welche Rolle Sie spielen sollen. Die Antwort kommt wahrscheinlich nach und nach und wird immer deutlicher, wenn wir noch entschlossener den Weg der Bündnisse und des Dienens entlang gehen. Wir erleben einige der gleichen Schwierigkeiten wie Joseph Smith, als er sich inmitten eines Wortkriegs und Tumults der Meinungen befand. Wie wir in seinem Bericht lesen, fragt er sich oft, was ist da zu tun? Welche von allen diesen Parteien hat Recht oder haben sie allesamt Unrecht? Falls eine von ihnen Recht hat, welche ist es? Und wie soll ich sie erkennen? Im Jakobusbrief las er, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf. Mit der daraus gewonnenen Erkenntnis kam Joseph letztlich zu dem Schluss, dass er sie von Gott erbitten müsse. Wir lesen weiter, dass er zum ersten Mal in seinem Leben so einen Versuch unternahm, denn bei all seiner Unruhe hat er noch nie versucht, laut zu beten. Und so kann es auch für uns das erste Mal sein, dass wir unseren Schöpfer auf eine Weise ansprechen, wie wir es noch nie zuvor getan haben. Aufgrund von Josephs Versuch erschienen ihm der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus, die ihn beim Namen nannten. Und infolgedessen haben wir ein sehr viel klareres Verständnis davon, wer wir sind und dass wir wirklich wichtig sind. Wir lesen weiter, dass Joseph in seinen jungen Teenagerjahren von denjenigen verfolgt wurde, die seine Freunde hätten sein sollen und ihn freundlich hätten behandeln sollen. Und so müssen auch wir mit etwas Widerstand rechnen, wenn wir das Leben eines Jüngers führen. Wenn wir derzeit das Gefühl haben, nicht zum Orchester dazugehören zu können, und wenn Ihnen der Pfad der Umkehr schwierig erscheint, dann seien Sie bitte gewiss, wenn Sie bei der Stange bleiben, wird Ihnen die Last von den Schultern genommen werden und das Licht wird wieder scheinen. Der Vater im Himmel wird uns nie im Stich lassen, wenn wir uns an ihn wenden. Wir können hinfallen und wieder aufstehen. Und er wird uns helfen, uns den Staub von den Knien abzuklopfen. Einige von uns sind verletzt, doch im Erste-Hilfe-Kasten des Herrn gibt es Verbände, die groß genug sind, alle unsere Wunden abzudecken. Es ist also diese Liebe, diese vollkommene Liebe, die wir auch Nächstenliebe oder die reine Christusliebe nennen, die in unserem Zuhause, wo Eltern ihren Kindern und Kinder ihren Eltern dienen, gebraucht wird. Durch diese Liebe werden sich Herzen ändern und es wird der Wunsch entstehen, Gottes Willen zu tun. Es ist diese Liebe, die wir im Umgang miteinander als Kinder unseres Vaters im Himmel und als Mitglieder seiner Kirche brauchen, die uns befähigt, alle Musikinstrumente in unser Orchester einzubinden, damit wir gemeinsam mit den Himmelschören eine glanzvolle Darbietung präsentieren können, wenn der Erretter wiederkehrt. Es ist diese Liebe, dieses Licht, das scheinen und unsere Umgebung erhellen muss, während wir unserem täglichen Leben nachgehen. Die Leute werden dieses Licht bemerken und sich dazu hingezogen fühlen. Es ist die Art Missionsarbeit, die andere dazu bewegen wird, zu kommen und zu sehen, zu kommen und zu helfen und zu kommen und zu bleiben. Bitte, wenn wir ein Zeugnis von diesem großen Werk und unserem Anteil daran erhalten haben, dann freuen wir uns gemeinsam mit unserem lieben Propheten Joseph Smith, der verkündete: Ich hatte eine Vision gesehen, das wusste ich, und ich wusste, dass Gott es wusste, und ich konnte es nicht leugnen. Ich bezeuge Ihnen, dass ich weiß, wer ich bin, und ich weiß auch, wer Sie sind. Wir alle sind Kinder eines himmlischen Vaters, der uns liebt. Er hat uns nicht hierher gesandt, damit wir versagen, sondern damit wir glorreich zu ihm zurückkehren. Ich bete darum, dass jeder von uns seine Aufgabe in diesem großen geistlichen Werk erkennt, damit wir mehr wie er werden, wenn er wiederkehrt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, als letztes Jahr die Herbstgeneralkonferenz bevorstand, bereitete ich meine Ansprache vor, mit der ich die Aufmerksamkeit auf den 100. Jahrestag der Vision der Geisterwelt lenken wollte, die am 3. Oktober 1918 an Präsident Joseph F. Smith ergangen war. Einige Tage, nachdem ich meine Ansprache für die Übersetzung eingereicht hatte, war die irdische Prüfungszeit meiner geliebten ewigen Gefährtin Barbara zu Ende und sie ging in die Geisterwelt hinüber. Während aus den Tagen seit Barbaras Tod Wochen, dann Monate und nun ein Jahr wurde, lernte ich diese Schriftstelle immer mehr zu schätzen. Ihr sollt liebevoll miteinander leben, sodass ihr über den Verlust derer, die sterben, weinen sollt. Barbara und ich hatten das Glück, 67 Jahre lang liebevoll miteinander zu leben. Und ich habe auf ganz persönliche Weise gelernt, was es bedeutet, über den Verlust derer, die wir lieben, zu weinen. Ich liebe und vermisse sie sehr. Ich nehme an, dass die meisten von uns nicht vollends zu schätzen wissen, was jemand anders für uns tut, bis der Betreffende von uns gegangen ist. Ich wusste, dass Barbara immer viel zu tun hatte, aber ich war mir nicht völlig darüber im Klaren, wie viel Zeit ihre Aufgaben in Familie, Kirche und Gesellschaft unentwegt in Anspruch nahmen. Durch ihre tagtäglichen eifrigen Bemühungen, die sich im Laufe der Jahre tausende Male wiederholten, blieb unsere Familie stets intakt. Und in all der Zeit hat niemand in unserer Familie je erlebt, dass sie ihre Stimme erhoben oder ein unfreundliches Wort gesprochen hätte. Ganze Fluten von Erinnerungen kamen mir im vergangenen Jahr in den Sinn. Ich habe darüber nachgedacht, mit welchen körperlichen Anstrengungen ihre Entscheidung, Mutter von 7 Kindern zu sein, verbunden war. Ihr einziger Karrierewunsch war es, Hausfrau zu sein, und sie war in jeder Hinsicht eine unübertreffliche Expertin. Ich habe mich oft gefragt, wie sie über unsere Kinder und mich die Übersicht behielt. Schon allein die Essenszubereitung war ein wahrhaft beängstigendes Unterfangen. ganz zu schweigen von Aufgaben wie der Bewältigung der Berge an Wäsche, die in unserer Familie jede Woche anfielen, damit jedes Kind Schuhe und Kleidung in der richtigen Größe anziehen konnte. Wir alle wandten uns in unzähligen anderen Belangen, die uns wichtig waren, an sie. Und weil sie uns wichtig waren, waren sie auch ihr wichtig. Sie war, kurz gesagt, großartig. Als Ehefrau, als Mutter, als Freundin, als Nachbarin und als Tochter Gottes. Nachdem sie nun von uns gegangen ist, bin ich froh, dass ich in den letzten Monaten ihres Lebens nach meinem Tagwerk im Büro immer ihre Hand gehalten und mit ihr die Schlussszenen einiger ihrer Lieblingsmusicals angesehen habe. Immer und immer wieder, denn da sie an Alzheimer litt, konnte sie sich nicht daran erinnern, dass sie sie erst am Vortag gesehen hatte. Die Erinnerungen an diese Stunden, in denen ich ihre Hand hielt, sind mir jetzt sehr kostbar. Brüder und Schwestern, bitte lassen Sie keine Gelegenheit verstreichen, voller Liebe in die Augen eines Mitglieds Ihrer Familie zu schauen. Kinder und Eltern, gehen Sie aufeinander zu und bringen Sie Ihre Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck. Einige von Ihnen wachen möglicherweise so wie ich eines Tages auf und entdecken, dass die Zeit für solch wichtige Mitteilungen vorüber ist. Leben Sie jeden Tag mit einem Herzen voller Dankbarkeit, guten Erinnerungen, Dienen und viel Liebe zusammen. Im vergangenen Jahr habe ich intensiver als je zuvor über den Plan unseres Vaters im Himmel nachgedacht. Als Alma zu seinem Sohn Corianton sprach, bezeichnete er diesen Plan als den großen Plan des Glücklichseins. Die Worte, die mir immer wieder einfallen, wenn ich über den Plan nachdenke, lauten: wieder vereint sein. Es ist ein Plan, aufgestellt von unserem liebevollen Vater im Himmel, in dessen Mittelpunkt die erhabene und herrliche Möglichkeit steht, dass die Familie wieder vereint wird, dass Ehemann und Ehefrau, Eltern und Kinder, Generationen über Generationen dann auf ewig als Hausgenossen Gottes vereint sind. Dieser Gedanke schenkt mir Trost und die Zuversicht, dass ich wieder mit Barbara zusammen sein werde. Obwohl sie gegen Ende ihres Lebens körperlich litt, war ihr Geist stark, edel und rein. Sie hatte sich in allem vorbereitet, damit sie, wenn der Tag kommt, voller Vertrauen und friedevoller Zuversicht vor dem angenommenen Gericht Gottes stehen kann. Doch hier stehe ich nun in 2 Tagen 91 Jahre alt und frage mich noch immer: Bin ich bereit? Tue ich alles, was ich tun muss, um erneut ihre Hand halten zu können? Die einfachste, grundlegendste Gewissheit im Leben ist diese: Wir alle werden sterben. Ob wir nun alt oder jung sterben, friedlich oder leidvoll, reich oder arm, geliebt oder einsam, niemand entrinnt dem Tod. Vor einigen Jahren hat Präsident Gordon B. Hinckley dazu etwas sehr Bedeutsames gesagt. Wie süß ist doch die Gewissheit, wie tröstlich ist doch der Friede, den uns das Wissen darum schenkt, dass unsere Ehe, sofern wir recht heiraten und recht leben, weiter besteht, ungeachtet dessen, dass der Tod kommt und die Zeit vergeht. Ich habe gewiss recht geheiratet. Daran kann kein Zweifel bestehen. Doch Präsident Hinckley zufolge ist das nicht genug. Ich muss auch recht leben. Die Vorstellung, dass man recht leben soll, kann heutzutage ziemlich verwirrend sein, besonders wenn man viel Zeit mit sozialen Medien verbringt, wo jeder echte Wahrheiten oder falsche Vorstellungen von Gott und seinem Plan für seine Kinder verkünden kann. Zum Glück kennen wir Mitglieder der Kirche Evangeliumsgrundsätze, die auf ewig wahr sind und dank derer wir wissen, wie wir so leben können, dass wir besser auf den Tod vorbereitet sind. Nur wenige Monate vor meiner Geburt hielt mein Großvater, der Apostel Melvin J. Ballard, eine Ansprache, in der für viele der Kern dessen, was es bedeutet, recht zu leben, beschrieben wurde. Seine Ansprache trug den Titel »Der Kampf um die Seele«. Im Mittelpunkt stand der ständige Kampf zwischen unserem physischen Körper und unserem ewigen Geist. Er sagte, »Der größte Konflikt, den ein Mensch jemals austragen wird, ist der Kampf, den man mit sich selbst führt.« Er erklärte, dass uns der Satan, der Feind unserer Seele, durch die Begierden, die Gelüste, das Verlangen des Fleisches angreift. Der wesentliche Kampf ist also der zwischen unserem göttlichen geistigen Wesen und dem fleischlichen natürlichen Menschen. Brüder und Schwestern, denken Sie daran, dass wir durch den Einfluss des Heiligen Geistes, der uns alles lehren kann, geistige Hilfe erhalten können. Auch können wir durch die Macht und die Segnungen des Priestertums Hilfe bekommen. Nun frage ich, wie läuft es für Sie bei diesem Kampf? Präsident David O. McKay hat gesagt, das irdische Dasein des Menschen ist nur eine Prüfung, bei der er zeigt, ob er seine Anstrengungen, seinen Sinn, seine Seele auf das konzentriert, was zum Wohlergehen, zur Befriedigung seiner physischen Natur dient, oder ob er sich im Leben den Erwerb geistiger Eigenschaften zum Ziel macht. Dieser Kampf zwischen unserem fleischlichen und unserem geistigen Wesen ist nichts Neues. In seiner letzten Predigt an sein Volk hat König Benjamin gesagt, der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes und ist es seit dem Fall Adams gewesen und wird es für immer und immer sein, wenn er nicht den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgibt und den natürlichen Menschen ablegt und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger wird. Der Apostel Paulus hat gesagt, diejenigen, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Die aber vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die wir in diesem Leben lernen können, ist, wie wir unser ewiges geistiges Wesen hervorheben und unsere schlechten Wünsche beherrschen können. Wir wissen, dass dies möglich ist. Unser Geist, den es ja schon wesentlich länger gibt als unseren physischen Körper, hat im vorirdischen Dasein bereits erfolgreich Rechtschaffenheit statt Böses gewählt. Bevor diese Erde gestaltet wurde, lebten wir in der Gegenwart himmlischer Eltern, die uns liebten und uns auch heute lieben. Und ja, wir mussten in diesem vorirdischen Dasein Entscheidungen treffen, die massive Auswirkungen auf unser Leben hatten. Jeder Mensch, der je auf diesem Planeten gelebt hat oder je leben wird, hat die wichtige Entscheidung getroffen, den Plan unseres Vaters im Himmel für unsere Errettung anzunehmen. Wir alle sind also mit einem Geist auf die Erde gekommen, der sich nachweislich behauptet und eine ewige Bestimmung hat. Denken Sie einen Augenblick darüber nach. Das sind Sie wirklich und das waren Sie schon immer. Ein Sohn oder eine Tochter Gottes mit geistigen Wurzeln in der Ewigkeit und einer Zukunft voller unbegrenzter Möglichkeiten. Sie sind in erster Linie und immer ein geistiges Wesen. Wenn man sich also dazu entschließt, sein fleischliches Wesen über sein geistiges Wesen zu stellen, entscheidet man sich für etwas, was dem echten, wahren, authentischen, geistigen Wesen entgegensteht. Dennoch besteht kein Zweifel daran, dass unser Fleisch sowie irdische Triebe die Entscheidungsfindung erschweren. da zwischen der vorirdischen Geisterwelt und dieser irdischen Welt ein Schleier des Vergessens gezogen wurde, könnten wir unsere Beziehung zu Gott und unser geistiges Wesen aus den Augen verlieren. Und dann kann unser fleischliches Wesen das, was wir jetzt gerade wollen, in den Vordergrund rücken. Wir sollen lernen, das, was der Geist will, dem vorzuziehen, was das Fleisch will. Dies ist einer der Hauptgründe, wieso dieses Erdenleben Teil des Plans unseres Vaters im Himmel ist. Das ist auch der Grund, warum der Plan auf der festen, sicheren Grundlage des Sühnopfers unseres Herrn und Erretters Jesus Christus gebaut ist, damit unsere Sünden, darunter auch die Fehler, die wir begehen, wenn wir dem Fleisch nachgeben, durch ständige Umkehr überwunden werden können und wir unser Leben geistig ausrichten können. Jetzt ist die Zeit, unsere körperlichen Begierden zu beherrschen, damit wir so der geistigen Lehre Christi entsprechen. Aus diesem Grund dürfen wir den Tag unserer Umkehr nicht aufschieben. Die Umkehr wird nämlich zu einer unverzichtbaren Waffe in unserem Kampf um uns selbst. Erst bei der letzten Generalkonferenz sprach Präsident Russell M. Nelson über diesen Kampf und sagte, wenn wir uns entscheiden, umzukehren, entscheiden wir uns dafür, uns zu ändern. Wir lassen es zu, dass der Erretter uns in das Beste umwandelt, was aus uns werden kann. Wir entscheiden uns dafür, geistig zu wachsen und Freude zu empfangen. Freude an der Erlösung in ihm. Wenn wir uns entscheiden, umzukehren, entscheiden wir uns dafür, mehr wie Jesus Christus zu werden. Jeden Abend, wenn ich meinen Tag im Gebet mit meinem Vater im Himmel Revue passieren lasse, bitte ich darum, dass mir vergeben wird, falls ich irgendetwas falsch gemacht habe und verspreche, mich zu bemühen, morgen besser zu sein. Ich glaube, dass diese regelmäßige tägliche Umkehr meinem Geist hilft, meinen Körper daran zu erinnern, wer bei mir das Sagen hat. Außerdem haben wir alle jede Woche die Gelegenheit, uns geistig zu laben, indem wir zum Gedächtnis des Sühnopfers und der vollkommenen Liebe, die unser Herr und Erretter Jesus Christus für uns hat, vom Abendmahl nehmen. Brüder und Schwestern, ich lege Ihnen ans Herz, das Tempo ein wenig zu drosseln und darüber nachzudenken, wie gut es Ihnen gelingt, Ihr fleischliches Wesen zu bezwingen und Ihr göttliches, geistiges Wesen zu stärken, damit Sie, wenn die Zeit kommt, zu einer freudigen Wiedervereinigung mit Ihren Lieben in die Geisterwelt hinübergehen. Dies ist mein Zeugnis und demütiges Gebet. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, danke für alles, was Sie tun, um wahre Jünger Jesu Christi zu werden und auch anderen dabei zu helfen und sich der Segnungen des heiligen Tempels zu erfreuen. Danke, dass Sie ein gutes Leben führen. Sie sind wunderbar. Sie sind großartig. Ich bitte darum, dass wir den bestätigenden Einfluss des Heiligen Geistes erkennen, wenn wir schließlich voll und ganz begreifen, dass wir Kinder Gottes sind. In der Proklamation in die Welt zur Familie heißt es, alle Menschen, Mann und Frau, sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Wir sind auserkorene Geister, die zurückbehalten worden sind, in der Fülle der Zeiten hervorzukommen, um sich an den Grundlegungen des großen Werks der letzten Tage zu beteiligen. Präsident Russell M. Nelson hat verkündet, Sie wurden in der Geisterwelt unterrichtet, damit Sie in diesem letzten Abschnitt der letzten Tage auf alles und jedes vorbereitet sind, was Ihnen widerfahren mag. Was Sie gelernt haben, verbleibt bei Ihnen. Sie sind auserwählte Söhne und Töchter Gottes. Sie haben die Macht, den Widersacher zu überwinden. Der Widersacher jedoch weiß, wer sie sind. Er kennt ihre göttliche Herkunft und möchte ihr irdisches und himmlisches Potenzial durch drei Werkzeuge begrenzen. Täuschung, Ablenkung, Entmutigung. Der Widersacher bediente sich des Werkzeugs Täuschung in den Tagen des Mose. Der Herr verkündete Mose, siehe, du bist mein Sohn. Ich habe eine Arbeit für dich und du bist im Ebenbild meines Einziggezeugten. Kurz nach dieser herrlichen Vision versuchte der Satan, Mose zu täuschen. Die Worte, die er verwendete, sind interessant. Mose, Menschensohn, bete mich an. Die Täuschung lag nicht nur in der Aufforderung, den Satan anzubeten, sondern auch darin, dass der Satan Mose als Menschensohn bezeichnete. Bedenken Sie, der Herr hatte Mose gerade erst gesagt, dass er ein Sohn Gottes sei, der im Ebenbild des einzig Gezeugten erschaffen worden war. Der Widersacher war bei seinem Versuch, Mose zu täuschen, unermüdlich, doch Mose hielt ihm mit den Worten stand: Weiche von mir, Satan, denn allein diesen einen Gott werde ich anbeten, nämlich den Gott der Herrlichkeit. Mose hatte vor Augen, wer er war, nämlich ein Sohn Gottes. Die Worte des Herrn an Mose gelten auch für uns alle. Wir wurden im Ebenbild Gottes erschaffen, und er hat eine Arbeit für uns, die wir verrichten müssen. Der Widersacher versucht uns zu täuschen, indem er uns vergessen macht, wer wir wahrhaft sind. Wenn uns nicht klar ist, wer wir sind, können wir nur schwer erkennen, wer wir werden können. Der Widersacher versucht auch, uns durch Ablenkung von Christus und dessen Weg der Bündnisse abzubringen. Ronald A. Raspend hat erklärt, der Widersacher beabsichtigt, uns von geistigen Bestätigungen abzulenken, während der Herr uns erleuchten und an seinem Werk beteiligen möchte. In unserer Zeit gibt es viele Ablenkungen, darunter Twitter, Facebook, Virtual-Reality-Spiele und vieles mehr. Diese technischen Errungenschaften sind erstaunlich. Wenn wir aber nicht Acht geben, können sie uns davon ablenken, unser göttliches Potenzial auszuschöpfen. Werden sie in der rechten Weise gebraucht, kann dies die Macht des Himmels hervorbringen und uns in unserem Bemühen, das zerstreute Israel auf beiden Seiten des Schleiers zu sammeln, Wunder erleben lassen. Seien wir im Umgang mit Technik also sorgsam und nicht sorglos. Halten Sie unablässig nach Möglichkeiten Ausschau, wie die Technik uns dem Erretter näher bringen und uns helfen kann, sein Werk zu vollbringen, während wir uns auf das zweite Kommen vorbereiten. Außerdem möchte der Widersacher, dass wir den Mut verlieren. Vielleicht tritt das ein, wenn wir uns mit anderen vergleichen oder meinen, dass wir bestimmten Erwartungen nicht gerecht werden. Vielleicht auch unseren eigenen. Ich verlor den Mut, als ich mit meinem Doktorandenprogramm begann. In jenem Jahr wurden nur 4 Studenten für das Programm angenommen und die anderen Studenten waren herausragend. Sie hatten bessere Prüfungsergebnisse, brachten mehr Berufserfahrung in hohen Führungspositionen mit und strahlten festes Vertrauen in ihr Können aus. Nach meinen ersten 2 Wochen im Programm begannen Entmutigung und Zweifel an mir zu nagen, fast schon über meine Kraft hinaus. Ich fasste den Entschluss, wenn ich dieses 4-jährige Programm zum Abschluss bringen wollte, musste ich jedes Semester das Buch Mormon ganz durchlesen. Jeden Tag, wenn ich las, erkannte ich die Worte des Erretters wieder, dass der Heilige Geist mich alles lehren und mich an alles erinnern werde. Er bestätigte, wer ich als Sohn Gottes bin, erinnerte mich daran, mich nicht mit den anderen zu vergleichen, und gab mir das nötige Vertrauen, in meine gottgegebene Aufgabe Erfolg zu haben. Meine lieben Freunde, bitte lassen Sie nicht zu, dass irgendjemand Ihr Glück stiehlt. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen. Denken Sie bitte immer an diese liebevollen Worte des Erretters. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Wie finden wir nun diesen Frieden? Behalten im Gedächtnis, wer wir sind, und machen uns von diesen 3 Werkzeugen des Widersachers los. Erstens, denken wir daran, dass das wichtigste und erste Gebot lautet, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, unserem ganzen Denken und aller Kraft zu lieben. Unsere Liebe zu ihm und seinem Sohn muss die Triebfeder all dessen sein, was wir tun. In dem Maße, wie durch das Halten ihrer Gebote unsere Liebe zu ihnen wächst, nimmt auch unsere Fähigkeit zu, uns selbst und andere zu lieben. Wir beginnen dann, Angehörigen, Freunden und Mitmenschen zu dienen, weil wir sie so sehen, wie der Erretter es tut, als Söhne und Töchter Gottes. Zweitens, beten Sie jeden Tag, ja wirklich jeden einzelnen Tag im Namen Jesu Christi zum Vater. Das Gebet ist das Mittel, durch das wir die Liebe Gottes spüren und unsere Liebe zu ihm zeigen können. Im Gebet bringen wir Dank zum Ausdruck und bitten um die Kraft und den Mut, unseren Willen dem Willen Gottes unterzuordnen und darum, in allem geführt und geleitet zu werden. Ich möchte Sie ermuntern, mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater zu beten, dass Sie von dieser Liebe erfüllt werden, damit Sie Söhne und Töchter Gottes werden, damit wir, wenn er erscheinen wird, ihm gleich sein werden. Drittens, lesen und forschen Sie jeden Tag, ja, wirklich jeden einzelnen Tag im Buch Mormon. Ich hole in der Regel mehr aus meinem Studium des Buches Mormon heraus, wenn ich beim Lesen eine Frage im Sinn habe. Wenn wir beim Lesen einer Frage nachgehen, können wir Offenbarungen empfangen und erkennen, dass der Prophet Joseph Smith Wahrheit sprach, als er verkündete, das Buch Mormon ist das richtigste aller Bücher auf Erden. Und wenn man sich an dessen Weisungen hält, kommt man dadurch näher zu Gott als durch jedes andere Buch. Das Buch Mormon enthält die Worte Christi und erinnert uns daran, wer wir sind. Und zu guter Letzt, nehmen Sie jede Woche, ja, wirklich jede einzelne Woche, Gebet erfüllt vom Abendmahl. Durch Bündnisse und heilige Handlungen des Priestertums, darunter auch das Abendmahl, wird die Macht des Göttlichen in unserem Leben kundgetan. Elder David H. Bettner hat gesagt, das Abendmahl ist eine heilige und immer wiederkehrende Einladung, aufrichtig umzukehren und geistig erneuert zu werden. Allein dadurch, dass man vom Abendmahl nimmt, werden keine Sünden vergeben. Doch wenn wir uns gewissenhaft vorbereiten und an dieser heiligen Handlung mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist teilnehmen, ist uns verheißen, dass der Geist des Herrn immer mit uns sein wird. Wenn wir demütig vom Abendmahl nehmen, denken wir an das Leiden Jesu in jenem heiligen Garten mit dem Namen Gethsemane und an sein Opfer am Kreuz. Wir drücken dem Vater Dank dafür aus, dass er seinen einzig gezeugten Sohn, unseren Erlöser, gesandt hat und zeigen unsere Bereitschaft, seine Gebote zu halten und für immer an ihn zu denken. Mit dem Abendmahl ist geistige Erleuchtung verbunden. Sie ist persönlicher Natur, sie ist machtvoll und sie wird gebraucht. Meine Freunde, ich verheiße Ihnen, dass wir, wenn wir uns bemühen, Gott von ganzem Herzen zu lieben, im Namen Jesu Christi beten, das Buch Mormon studieren und Gebet erfüllt vom Abendmahl nehmen, in der Lage sein werden, mit der Kraft des Herrn die Täuschungspraktiken des Widersachers zu überwinden, Ablenkungen zu minimieren, die unser göttliches Potenzial begrenzen und der Entmutigung zu widerstehen, durch die wir die Liebe unseres Vaters im Himmel und seines Sohnes weniger spüren können. Wir werden gänzlich begreifen, wer wir als Söhne und Töchter Gottes sind. Brüder und Schwestern, ich habe Sie lieb und lege Zeugnis ab, dass ich weiß, dass der Vater im Himmel lebt und dass Jesus der Messias ist. Ich liebe Sie beide. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist Gottes Reich auf der Erde. Wir als Mitglieder seiner Kirche haben den göttlichen Auftrag, Israel zu sammeln und die Welt auf das zweite Kommen des Messias vorzubereiten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied »Gehe tapfer vorwärts«. Nach dem Lied hören wir von Elder Ulysses Suarez und Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben in diesen 2 Tagen wunderbare Lehren von unseren Führern gehört. Ich bezeuge Ihnen, wenn wir uns bemühen, diese inspirierten und zeitgemäßen Botschaften umzusetzen, wird der Herr durch seine Gnade jedem von uns helfen, unser Kreuz zu tragen und wird unsere Lasten leicht machen. In der Nähe von Caesarea Philippi offenbarte der Erretter seinen Jüngern, dass er von den Ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten in Jerusalem vieles erleiden werde. Er sprach konkret von seinem Tod und seiner herrlichen Auferstehung. Zu dem Zeitpunkt verstanden die Jünger seine göttliche Mission auf Erden nicht voll und ganz. Als Petrus hörte, was der Erretter gesagt hatte, nahm er ihn beiseite und wollte ihn zurechtweisen. Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Damit seine Jünger verstanden, dass zur Hingabe an sein Werk auch Unterordnung und Leid gehören, erklärte der Erretter mit Nachdruck: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Mit dieser Erklärung betonte der Erretter, dass jeder, der ihm folgen will, sich selbst verleugnen und seine Wünsche, Begierden und Neigungen zügeln muss, ja, alles opfert, sogar sein Leben, wenn nötig, und sich dem Willen des Vaters völlig unterwirft, so wie er es getan hat. Das ist nämlich der Preis, der für die Errettung der Seele gezahlt werden muss. Jesus nutzte bewusst das Symbol des Kreuzes als Metapher, um seinen Jüngern zu verdeutlichen, was Opfer und Hingabe an das Werk des Herrn wirklich bedeuten. Das Bild des Kreuzes war seinen Jüngern und den Einwohnern des Römischen Reiches geläufig. Da die Römer ihre Opfer zwangen, ihr Kreuz oder den Querbalken in aller Öffentlichkeit selbst an den Ort zu tragen, wo die Hinrichtung stattfinden sollte. Erst nach der Auferstehung des Erretters gingen den Jüngern die Augen auf und sie verstanden alles, was über ihn geschrieben worden war und was von dieser Zeit an von ihnen erwartet wurde. Ebenso müssen wir unseren Sinn und unser Herz öffnen, um noch besser zu begreifen, was es bedeutet, unser Kreuz auf uns zu nehmen und Christus nachzufolgen. Wir erfahren aus den Heiligen Schriften, dass diejenigen, die ihr Kreuz auf sich nehmen wollen, Jesus Christus so sehr lieben, dass sie alles Ungöttliche und jede weltliche Begierde verleugnen und seine Gebote halten. Unsere Entschlossenheit, alles abzulegen, was dem Willen Gottes widerspricht, alles zu opfern, was von uns verlangt wird, und danach zu streben, seinen Worten zu folgen, erleichtert es uns, am Weg des Evangeliums Jesu Christi festzuhalten, selbst in Bedrängnis, trotz der Schwäche unserer Seele oder des sozialen Drucks und weltlicher Anschauungen, die der Lehre Jesu widersprechen. Denen zum Beispiel, die noch keinen ewigen Partner gefunden haben und sich vielleicht einsam und hoffnungslos fühlen, oder denen, die geschieden sind und sich verlassen und vergessen fühlen, versichere ich, die Aufforderung des Erretters, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen, anzunehmen, das bedeutet, mit Glauben auf dem Weg des Herrn voranzugehen, die Würde zu bewahren und sich nicht weltlichen Gewohnheiten hinzugeben, die irgendwann unsere Hoffnung auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes zunichte machen. Die gleichen Grundsätze gelten für diejenigen von Ihnen, die gleichgeschlechtliche Neigungen haben und sich niedergeschlagen und hilflos fühlen. Und vielleicht haben aus diesem Grund einige von Ihnen das Gefühl, das Evangelium Jesu Christi sei nichts mehr für Sie. Sollte das so sein, möchte ich Ihnen versichern, dass es in Gott Vater und seinem Plan des Glücklichseins, in Jesus Christus und seinem Sühnopfer und in Ihren aus Liebe gegebenen Geboten immer Hoffnung gibt. in seiner vollkommenen Weisheit, Macht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit kann uns der Herr als die Seinen siegeln, damit wir in seine Gegenwart gebracht und ewige Errettung haben werden, wenn wir im Halten der Gebote standhaft und unverrückbar und stets reich an guten Werken sind. Für jemanden, der schwerwiegende Sünden begangen hat und diese Aufforderung annimmt, bedeutet dies unter anderem, sich vor Gott zu demütigen, sich von den zuständigen Führern der Kirche Rat zu holen und von seinen Sünden umzukehren und davon zu lassen. Die gleiche Vorgehensweise kommt auch jedem zugute, der gegen eine lähmende Abhängigkeit von Opioiden, Drogen, Alkohol oder Pornografie ankämpft. Mit diesen Schritten kommen sie dem Erretter näher, der sie schließlich von Schuld und Kummer und aus geistiger und körperlicher Gefangenschaft befreien kann. Zusätzlich wollen sie sich vielleicht von Angehörigen, Freunden und sachkundigen Ärzten oder Therapeuten helfen lassen. Bitte geben Sie auch nach wiederholten Misserfolgen nicht auf und meinen Sie nicht, Sie seien unfähig, Ihre Sünden abzulegen und Ihre Sucht zu überwinden. Sie können es sich nicht leisten, es nicht weiter zu versuchen und somit in Schwäche und Sünde zu verbleiben. Seien Sie stets bestrebt, Ihr Bestes zu geben und durch Ihre Werke den Wunsch zu bekunden, das Gefäß innen zu reinigen, wie es der Erretter gesagt hat. Manchmal kommen Lösungen für bestimmte Herausforderungen erst nach vielen Monaten beständiger Bemühungen. Die Verheißung im Buch Mormon, dass wir durch Gnade errettet werden, nach allem, was wir tun können, trifft auf all das zu. Bitte denken Sie daran, dass die Gnade, die der Erretter uns schenkt, nicht auf nach allem, was wir tun können, beschränkt ist. Wir können seine Gnade vor, während und nach der Zeit, in der wir unsere eigenen Anstrengungen einbringen, empfangen. Ich bezeuge, dass Gott uns bei unserem beständigen Streben, unsere Herausforderungen zu meistern, mit Gaben des Glaubens segnet, nämlich geheilt zu werden und Wunder zu vollbringen. Er wird für uns das tun, was wir nicht selbst für uns tun können. Und wer verbittert, wütend oder gekränkt ist oder meint, er sei unverdienterweise an Sorgen gekettet, dem sei gesagt, sein Kreuz auf sich zu nehmen und dem Erretter zu folgen, bedeutet, sich zu bemühen, solche Gefühle beiseite zu legen und sich dem Herrn zuzuwenden, damit er uns von dieser Gemütsverfassung befreien und uns helfen kann, Frieden zu finden. Wenn wir an negativen Gedanken und Gefühlen festhalten, kann es leider dazu führen, dass wir ohne den Einfluss des Geistes des Herrn auskommen müssen. Wir können nicht für andere umkehren, aber wir können ihnen vergeben und uns damit weigern, Geiseln derer zu bleiben, die uns verletzt haben. Aus den Heiligen Schriften erfahren wir, dass es einen Ausweg gibt. Wir bitten den Erretter, uns zu helfen, unser steinernes Herz durch ein neues Herz zu ersetzen. Damit dies geschehen kann, müssen wir mit unseren Schwächen zum Herrn kommen und ihn um seine Hilfe und Vergebung anflehen, vor allem in dem heiligen Moment am Sonntag, wenn wir vom Abendmahl nehmen. Mögen wir uns dafür entscheiden, uns um seine Hilfe zu bemühen und den wichtigen und schwierigen Schritt zu machen, denen zu vergeben, die uns verletzt haben, damit unsere Wunden allmählich heilen können. Ich verheiße Ihnen, dass Sie dann nachts ruhig schlafen können, weil Sie mit dem Herrn im Reinen sind. Als der Prophet Joseph Smith 1839 im Gefängnis zu Liberty war, schrieb er einen Brief an die Mitglieder der Kirche. Darin standen Prophezeiungen, die genau auf solche Situationen zutreffen. Er schrieb: Alle Throne und Herrschaften, Gewalten und Mächte werden offenbart und all denen anheimgegeben werden, die um des Evangeliums Jesu Christi willen tapfer ausgeharrt haben. Deshalb werden diejenigen, die den Namen des Erretters auf sich nehmen, auf seine Verheißungen vertrauen und bis ans Ende ausharren, gerettet und können mit Gott in einem Zustand nie endenden Glücks weilen. Wir alle erleben widrige Umstände, die uns traurig, hilflos und hoffnungslos machen und manchmal sogar schwächen. Solche Gefühle mögen uns veranlassen, den Herrn zweifelnd zu fragen, warum muss ich das erleben? Oder warum werden meine Erwartungen nicht erfüllt? Ich gebe doch mein Bestes, um mein Kreuz zu tragen und dem Erretter zu folgen. Meine lieben Freunde, wir dürfen nicht vergessen, dass wir, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, auch demütig sein und auf Gott und seine unendliche Weisheit vertrauen müssen. Wir müssen uns bewusst machen, dass er jeden von uns kennt und weiß, was wir brauchen. Außerdem müssen wir akzeptieren, dass der Herr einen anderen Zeitplan hat als wir. Manchmal wollen wir eine Segnung und setzen dem Herrn eine Frist. Wir dürfen unsere Treue ihm gegenüber nicht davon abhängig machen, dass er unsere Wünsche innerhalb einer bestimmten Frist erfüllt. Sonst ähneln wir den skeptischen Nephiten damals, die ihre Brüder verspotteten und sagten, die Zeit für die Erfüllung der Worte Samuels des Lamaniten sei vorbei und die damit für Unsicherheit unter den Gläubigen sorgten. Wir müssen dem Herrn genug vertrauen, um ruhig zu sein und zu wissen, dass er Gott ist, der alles weiß und dass er auf jeden von uns achtet. Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, eine verwitwete Schwester namens Franca Calamassi zu besuchen, die an einer belastenden Erkrankung leidet. Schwester Calamassi war das erste Mitglied ihrer Familie, das sich der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi anschloss. Ihr Mann ließ sich zwar nie taufen, aber er war bereit, sich mit den Missionaren zu unterhalten und er besuchte oft die Versammlungen der Kirche. Trotz ihrer Umstände blieb Schwester Calamassi im Glauben treu und zog ihre 4 Kinder im Evangelium Jesu Christi auf. Ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes nahm Schwester Calamassi ihre Kinder zum Tempel mit und sie nahmen an heiligen Handlungen teil und ließen sich als Familie siegeln. Die mit diesen heiligen Handlungen verbundenen Verheißungen brachten ihr viel Hoffnung, Freude und Glück und das half ihr, weiter voranzugehen. Als die ersten Symptome ihrer Krankheit auftraten, gab ihr Bischof ihr einen Segen. Damals sagte sie ihrem Bischof, dass sie bereit war, den Willen des Herrn anzunehmen. Sie hatte den Glauben, geheilt werden zu können, hatte aber auch den Glauben, ihre Krankheit bis zum Ende zu ertragen. Als ich bei meinem Besuch Schwester Calamassis Hand hielt und ihr in die Augen schaute, strahlte sie wie ein Engel. Das Leuchten in ihrem Gesicht spiegelte ihr Vertrauen in Gottes Plan sowie den vollkommenen Glanz ihrer Hoffnung in die Liebe und den Plan des Vaters für sie wieder. Ich spürte ihre feste Entschlossenheit, bis ans Ende im Glauben auszuharren und ihr Kreuz auf sich zu nehmen, trotz der Herausforderungen, die sie erlebte. Das Leben dieser Schwester ist ein Zeugnis für Christus. Ein Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Hingabe an ihn. Brüder und Schwestern, ich möchte Ihnen bezeugen, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen und dem Erretter folgen, erfordert dies, seinem Beispiel zu folgen und danach zu streben, wie er zu werden, allen Lebensumständen geduldig zu begegnen, die Begierden des natürlichen Menschen zu verleugnen und von uns zu weisen und auf den Herrn zu hoffen. Der Psalmist schrieb, hoffe auf den Herrn, sei stark und fest sei dein Herz und hoffe auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ich bezeuge Ihnen, wenn wir in die Fußstapfen unseres Meisters treten und auf ihn hoffen, der jedes Leben heilt, wird unsere Seele Ruhe finden und unsere Lasten werden leicht gemacht. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Ich weiß, was Sie denken. Nur noch ein Sprecher, dann hören wir von Präsident Nelson. In der Hoffnung, Sie ein paar Minuten wach zu halten, während wir auf unseren lieben Propheten warten, habe ich ein sehr ansprechendes Thema gewählt. Ich rede über Früchte. Ob Beeren, Bananen, Wassermelonen, Mangos, Granatäpfel oder exotischere Früchte wie Kiwanos, in ihrer bunten Vielfalt an Konsistenz und Geschmack waren Früchte schon immer eine beliebte Delikatesse. Als er auf der Erde war, verglich der Erretter gute Früchte mit dem, was von ewigem Wert ist. Er sagte, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Er forderte uns auf, Frucht für das ewige Leben zu sammeln. In einem anschaulichen Traum, der uns aus dem Buch Mormon vertraut ist, fand sich der Prophet Lehi in einer finsteren und trostlosen Wildnis wieder. Es gab schmutziges Wasser, einen finsteren Nebel, fremde Wege und verbotene Pfade, sowie eine eiserne Stange entlang eines engen und schmalen Pfades, der zu einem herrlichen Baum mit einer Frucht führte, die einen glücklich machte. Lehi erzählte von dem Traum und sagte, ich aß von der Frucht. Sie war sehr süß, mehr als alles, was ich je gekostet hatte. Sie erfüllte meine Seele mit überaus großer Freude. Diese Frucht war begehrenswerter als jede andere Frucht. Wofür steht dieser Baum mit seiner überaus kostbaren Frucht? Er steht für die Liebe Gottes und ist ein Zeichen für den wunderbaren Erlösungsplan des himmlischen Vaters. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese kostbare Frucht symbolisiert die wunderbaren Segnungen des unvergleichlichen Sühnopfers des Erretters. Nicht nur, dass wir nach unserem irdischen Tod wieder leben. Vielmehr können uns durch unseren Glauben an Jesus Christus, unsere Umkehr und das Halten der Gebote, unsere Sünden vergeben werden. Und wir können eines Tages völlig rein vor unserem Vater und seinem Sohn stehen. Von der Frucht zu essen symbolisiert auch, dass wir die Verordnungen und Bündnisse des wiederhergestellten Evangeliums annehmen, uns taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und ins Haus des Herrn gehen, um mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet zu werden. Durch die Gnade Jesu Christi und unsere Bündnistreue erlangen wir die unermessliche Verheißung, mit unserer rechtschaffenen Familie in alle Ewigkeit zu leben. Kein Wunder also, dass der Engel diese Frucht als die größte Freude für die Seele bezeichnet hat. Das ist sie wahrhaftig. Wie wir alle schon erfahren haben, ist es nicht leicht, dem Herrn Jesus Christus treu zu bleiben, selbst nachdem man von der kostbaren Frucht des wiederhergestellten Evangeliums gekostet hat. Wie schon oft gesagt wurde in dieser Konferenz, stoßen wir weiterhin auf Ablenkungen und Täuschungen, Verwirrung und Aufruhr, Verlockungen und Versuchungen, die unser Herz vom Erretter und von der Freude und all dem Schönen, was wir durch unsere Nachfolge erfahren haben, fortzerren wollen. Wegen dieser Widrigkeiten enthält Lehis Traum auch eine Warnung. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich ein geräumiges Gebäude. Von dort zeigen Menschen jeden Alters höhnisch spottend mit dem Finger auf die rechtschaffenen Nachfolger Jesu Christi. Die Menschen in dem Gebäude verhöhnen und verlachen diejenigen, die die Gebote halten und wollen damit deren Glauben an Jesus Christus und sein Evangelium ins Lächerliche ziehen. Und weil den Gläubigen Zweifel und Verachtung entgegengeschleudert werden, schämen sich manche, die von der Frucht gekostet haben, allmählich des Evangeliums, das sie einst freudig angenommen hatten. Die falschen Verlockungen der Welt verführen sie. Sie wenden sich von dem Baum und der Frucht ab und, um es mit den Worten des Herrn zu sagen, fallen ab auf verbotene Pfade und gehen verloren. Heutzutage macht der Bautrupp des Widersachers Überstunden und baut das große und geräumige Gebäude eilig weiter aus. Es wurde bereits bis über den Fluss ausgedehnt, in der Hoffnung, dass es in unser Zuhause eindringt, während die Stimmen der höhnischen Spötter Tag und Nacht wie mit einem Megafon über das Internet dröhnen. Präsident Nelson hat erklärt, der Widersacher vervielfacht seine Bemühungen, Zeugnisse zu zerrütten und das Werk des Herrn zu behindern. Denken wir an Lehis Worte. Wir beachteten sie nicht. Wir brauchen uns zwar nicht zu fürchten, aber wir sollen auf der Hut sein. Manchmal können uns Kleinigkeiten geistig aus dem Gleichgewicht bringen. Bitte, lassen Sie nicht zu, dass Ihre eigenen Fragen, die Kränkungen anderer, treulose Freunde oder bedauerliche Fehler und Enttäuschungen Sie von den süßen, reinen und seelenfriedenspendenden Segnungen abbringen, die der kostbaren Frucht des Baumes innewohnen. Richten Sie den Blick und das Herz stets auf den Erretter Jesus Christus und die ewige Freude, die wir nur durch ihn erlangen. Im Juni haben meine Frau Kathy und ich der Trauerfeier für Jason Hall beigewohnt. Als er starb, war er 48 Jahre alt und ältesten Kollegiumspräsident in seiner Gemeinde. Mit diesen Worten hat er von einem Erlebnis berichtet, das sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Mit 15 hatte ich einen Tauchunfall. Ich habe mir das Genick gebrochen und war von der Brust abwärts gelähmt. Die Beine konnte ich gar nicht mehr bewegen, die Arme nur teilweise. Ich konnte weder gehen noch stehen und auch nicht alleine essen. Ich konnte kaum atmen oder sprechen. Lieber Vater im Himmel, flehte ich, wenn ich doch nur meine Hände hätte, dann könnte ich es sicher schaffen. Bitte, Vater, bitte. Du kannst mir die Beine nehmen, Vater. Ich bete nur, dass ich meine Hände benutzen kann. Jason konnte nie wieder seine Hände benutzen. Hören Sie schon die Stimmen aus dem geräumigen Gebäude? Jason Hall, Gott hört deine Gebete nicht. Wenn er ein liebevoller Gott ist, wieso lässt er dich dann im Stich? Was nützt es, Glauben an Christus zu haben? Jason Hall hörte ihre Stimmen. Aber er beachtete sie nicht. Stattdessen labte er sich an der Frucht des Baumes. Sein Glaube an Jesus Christus wurde unerschütterlich. Er schloss sein Universitätsstudium ab und heiratete Colette Coleman im Tempel. Er sagte über sie, sie sei die Liebe seines Lebens. Nach 16 Ehejahren erlebten sie ein weiteres Wunder. Ihr Sohn Coleman kam zur Welt. Wie haben sie ihren Glauben gestärkt? Colette erklärte, wir haben auf Gottes Plan vertraut. Das hat uns Hoffnung gegeben. Wir wussten, dass Jason irgendwann in der Zukunft wieder gesund sein wird. Wir wussten, dass Gott uns einen Erretter gegeben hat. Und dank seines Sühnopfers können wir nach vorn schauen, wenn uns eigentlich nach Aufgeben zumute ist. Der 10-jährige Coleman sprach bei der Trauerfeier und erzählte, was sein Vater Jason ihm beigebracht hatte. Der Vater im Himmel hat einen Plan für uns. Das Leben auf der Erde wird einfach großartig sein und wir können eine Familie haben. Aber wir müssen auch Schweres durchmachen und wir werden Fehler machen. Coleman sagte auch, der Vater im Himmel hat seinen Sohn Jesus Christus zur Erde gesandt. Seine Aufgabe war es, vollkommen zu sein, Menschen zu heilen, sie zu lieben und dann für all unsere Schmerzen, unseren Kummer und unsere Sünden zu leiden. Dann ist er für uns gestorben. Coleman erklärte weiter, und deshalb weiß er auch genau, wie es mir jetzt gerade geht. 3 Tage nachdem Jesus gestorben ist, wurde er wieder lebendig und sein Körper war vollkommen. Das bedeutet mir viel, weil ich weiß, dass auch mein Vater einen vollkommenen Körper haben wird und wir als Familie zusammen sein werden. Zum Schluss sagte Coleman, seit ich ein Baby war, hat mein Vater jeden Abend zu mir gesagt, dein Papa liebt dich, dein Vater im Himmel liebt dich und du bist ein guter Junge. Präsident Russell M. Nelson hat beschrieben, weshalb die Familie Hall Freude und Hoffnung verspürt. Er hat gesagt, die Freude, die wir empfinden, hat wenig mit unseren Lebensumständen, sondern vielmehr damit zu tun, worauf wir im Leben den Blick richten. Wenn wir Gottes Plan der Erlösung und Jesus Christus und sein Evangelium in unserem Leben in den Mittelpunkt stellen, können wir Freude verspüren, ganz gleich, was in unserem Leben geschieht oder nichts geschieht. Freude kommt von Christus und durch ihn. Er ist die Quelle aller Freude. Wenn wir auf die Welt blicken, erfahren wir nie Freude. Freude ist die Gabe, die man erhält, wenn man sich bewusst bemüht, ein rechtschaffenes Leben zu führen, wie Jesus Christus es gelehrt hat. Auch wenn Sie seit einiger Zeit nicht mehr von der Frucht des Baumes gegessen haben sollten, versichere ich Ihnen, dass der Erretter ihnen immer die Arme entgegenstreckt. Liebevoll ruft er ihnen zu, kehr um und komm zu mir. Seine Frucht ist reichlich vorhanden, zu jeder Jahreszeit. Man kann sie nicht mit Geld kaufen und sie wird niemandem verwehrt, der sie sich aufrichtig wünscht. Wenn Sie gerne zu dem Baum zurückkehren und wieder von der Frucht kosten wollen, fangen Sie damit an, zum Vater im Himmel zu beten. Glauben Sie an Jesus Christus und die Macht seines Sühnopfers. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie in jedem Gedanken auf den Erretter blicken, gehört die Frucht des Baumes wieder Ihnen. Sie schmeckt köstlich und bringt der Seele Freude. Ja, sie ist die größte aller Gaben Gottes. Vor genau 3 Wochen habe ich die Freude an der Frucht des Erretters in reichem Maße sehen dürfen, als Cathy und ich an der Weihung des Lissabon-Tempels in Portugal teilnahmen. Seit 1975, als Religionsfreiheit gewährt wurde, haben sich auch in Portugal die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums verbreitet. Viele edle Heilige, die mit als Erste von der Frucht gekostet haben, als es noch keine Gemeinden und Gemeindehäuser gab und der nächste Tempel über 1500 Kilometer entfernt war, freuten sich mit uns, dass die kostbare Frucht des Baumes jetzt in einem Haus des Herrn in Lissabon vorhanden ist. Ich ehre und achte diese Heiligen der letzten Tage, die immer von ganzem Herzen am Erretter festgehalten haben. Der Erretter hat gesagt, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Heute Vormittag hat Präsident Nelson in seinen Worten an die Mitglieder der Kirche überall auf der Welt gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, Sie sind der lebende Beweis für die Früchte, die hervorkommen, wenn man die Lehren Jesu Christi befolgt. Und er fügte hinzu, ich danke Ihnen, ich habe Sie lieb. Wir haben Sie lieb, Präsident Nelson. Ich bin ein Augenzeuge der Macht der Offenbarung, die auf dem Präsidenten unserer Kirche ruht. Er ist der Prophet Gottes. Wie Lehi vor Alters winkt Präsident Russell M. Nelson uns und die ganze Familie Gottes herbei, damit wir kommen und von der Frucht des Baumes essen. Mögen wir die Demut und die Kraft haben, seinem Rat zu folgen. Ich bezeuge demütig, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Seine Liebe, seine Macht und seine Gnade bringen all das mit sich, was von bleibendem Wert ist. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlung vorzubereiten. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Russell M. Nelson. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Konferenz mit dem Lied »Mehr Heiligkeit gib mir«. Danach spricht Bruder Douglas D. Holmes, erster Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, das Schlussgebet. Damit wird die Konferenz dann vertagt. Präsident Nelson.
Meine lieben Brüder und Schwestern, am Ende dieser historischen Konferenz danken wir dem Herrn für die Inspiration in den Botschaften und für die Musik, die uns erbaut hat. Wir haben wahrhaft ein geistiges Festmahl genossen. Wir wissen, dass das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi den Menschen, die seine Lehre hören und befolgen, Hoffnung und Freude bringen wird. Wir wissen auch, dass jedes Zuhause ein wahrer Zufluchtsort des Glaubens werden kann, wo Friede, Liebe und der Geist des Herrn wohnen können. Natürlich ist der heilige Tempel das Kronjuwel der Wiederherstellung. Seine heiligen Handlungen und Bündnisse sind der entscheidende Schlüssel bei der Vorbereitung eines Volkes, das bereit ist, den Erretter bei seinem zweiten Kommen willkommen zu heißen. Derzeit haben wir 166 geweihte Tempel und weitere werden folgen. Bei jedem neuen oder renovierten Tempel finden vorher Tage der offenen Tür statt. Viele Freunde, die nicht unserem Glauben anhängen, nehmen bei diesen Tempeln an einer Besichtigung teil und erfahren dabei etwas über die Segnungen des Tempels. Und manche dieser Besucher werden dabei angeregt, noch mehr erfahren zu wollen. Einige fragen dann aufrichtig, wie sie sich für die Segnungen des Tempels bereit machen können. Als Mitglieder der Kirche müssen wir darauf vorbereitet sein, ihre Fragen zu beantworten. Wir können erklären, dass die Segnungen des Tempels einem jeden, der sich dafür bereit macht, offenstehen. Ehe man einen geweihten Tempel betreten darf, muss man sich aber bereit gemacht haben. Der Herr möchte, dass alle seine Kinder an den ewigen Segnungen teilhaben, die in seinem Tempel zu haben sind. Er hat festgelegt, was jeder Mensch tun muss, um sein heiliges Haus betreten zu dürfen. Eine gute Gelegenheit, mit dieser Aufklärungsarbeit zu beginnen, bietet der Hinweis auf die Worte, die außen am Tempel eingraviert sind: Heilig dem Herrn, das Haus des Herrn. Präsident Eyrings heutige Botschaft hat uns, wie viele andere auch, den Ansporn gegeben, uns noch mehr zu heiligen. Jeder Tempel ist eine heilige Stätte und jeder Tempelbesucher möchte sich noch mehr heiligen. Alle Bedingungen für das Betreten des Tempels haben etwas mit der eigenen Heiligkeit zu tun. Und die entsprechende Tauglichkeit zu beurteilen, werden mit jedem, der die Segnungen des Tempels genießen möchte, zwei Interviews geführt. Das erste mit einem Bischof, einem Ratgeber des Bischofs oder einem Zweigpräsidenten, das zweite mit einem Pfahl- oder Missionspräsidenten oder einem seiner Ratgeber. Bei diesen Interviews werden einem mehrere Fragen gestellt. Einige dieser Fragen sind vor kurzem zwecks größerer Klarheit überarbeitet worden. Ich möchte sie nun mit Ihnen durchgehen. Haben Sie festen Glauben an Gott, den ewigen Vater, an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist? Und haben Sie diesbezüglich ein Zeugnis? Haben Sie ein Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi und von seiner Rolle als Ihrem Erretter und Erlöser? Haben Sie ein Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi? Erkennen Sie den Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, als den Propheten, Seher und Offenbarer und als den einzigen Menschen auf der Erde an, der befugt ist, alle Schlüssel des Priestertums auszuüben? Erkennen Sie die Mitglieder der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer an? Erkennen Sie die übrigen Generalautoritäten und die örtlichen Führungsbeamten der Kirche an? Der Herr hat gesagt, dass alles in Reinlichkeit vor ihm geschehen soll. Bemühen Sie sich in Ihren Gedanken und Ihrem Verhalten um sittliche Reinheit? Beachten Sie das Gesetz der Keuschheit? Halten Sie sich im privaten Umfeld und in der Öffentlichkeit im Umgang mit Angehörigen und anderen Menschen an die Lehren der Kirche Jesu Christi? Unterstützen oder verbreiten Sie irgendwelche Ansichten, Verhaltensweisen oder Lehren, die denen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, entgegenstehen? Sind Sie bestrebt, zu Hause wie in der Kirche den Sabbat heilig zu halten, die für Sie vorgesehenen Versammlungen zu besuchen, sich auf das Abendmahl vorzubereiten und würdig daran teilzunehmen und in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Geboten des Evangeliums zu leben? Sind Sie bestrebt, bei allem, was Sie tun, ehrlich zu sein? Zahlen Sie den vollen Zehnten? Verstehen Sie das Wort der Weisheit und beachten Sie es? Haben Sie finanzielle oder sonstige Verpflichtungen gegenüber einem früheren Ehepartner oder Kindern? Falls ja, sind Sie mit diesen Verpflichtungen auf dem Laufenden? Halten Sie die Bündnisse, die Sie im Tempel eingegangen sind, und tragen Sie das Garment so, wie es Ihnen beim Endowment erklärt worden ist? Gibt es in Ihrem Leben schwere Sünden, die im Rahmen der Umkehr mit einem Priestertumsführer bereinigt werden müssen? Halten Sie sich selbst für würdig, in das Haus des Herrn zu gehen und dort an den heiligen Handlungen teilzunehmen? Morgen werden diese überarbeiteten Fragen für den Tempelschein den Führungsbeamten der Kirche auf der ganzen Welt zugesandt. Abgesehen davon, dass er diese Fragen ehrlich beantwortet, wird von jedem erwachsenen Tempelbesucher erwartet, dass er unter seiner normalen Kleidung das heilige Garment des Priestertums trägt. Dies ist ein Symbol der inneren Verpflichtung, sich jeden Tag darum zu bemühen, mehr wieder Herr zu werden. Es erinnert uns auch daran, jeden Tag den Bündnissen treu zu bleiben, die wir eingegangen sind, und jeden Tag in einer erhabeneren und heiligeren Weise dem Weg der Bündnisse zu folgen. Jetzt möchte ich einen Augenblick zu unseren Jugendlichen sprechen. Wir möchten euch aufrufen, euch für einen Tempelschein mit eingeschränkter Geltung bereit zu machen. Man wird euch nur die Fragen stellen, die bei eurer Vorbereitung darauf, als Stellvertreter an den heiligen Handlungen Taufe und Konfirmierung teilzunehmen, von Belang sind. Wir sind sehr dankbar, dass ihr würdig und bereit seid, euch an dieser heiligen Tempelarbeit zu beteiligen. Wir danken euch. Die Würdigkeit des Einzelnen, das Haus des Herrn zu betreten, verlangt auch jedem Einzelnen viel geistige Vorbereitung ab. Aber mit Gottes Hilfe ist nichts unmöglich. In mancherlei Hinsicht ist es einfacher, einen Tempel aufzubauen, als ein Volk so aufzubauen, dass es für einen Tempel bereit ist. Die Würdigkeit des Einzelnen setzt eine vollständige Bekehrung in den Gedanken und Gefühlen voraus, sodass man mehr wie der Herr wird, ein aufrechter Mitbürger, ein besseres Vorbild und als Mensch noch heiliger. Ich bezeuge, dass eine derartige Vorbereitungsarbeit einem unzählige Segnungen in diesem Leben beschert, sowie unvorstellbare Segnungen im künftigen, wozu auch der Fortbestand ihres Familienverbunds in alle Ewigkeit in einem Zustand nie endenden Glücks zählt. Jetzt möchte ich mich einem anderen Thema zuwenden, den Plänen für das nächste Jahr. Im Frühjahr 2020 wird es genau 200 Jahre her sein, dass Joseph Smith die Gotteserscheinung erlebte, die wir als die erste Vision bezeichnen. Gott Vater und sein geliebter Sohn Jesus Christus zeigten sich Joseph, einem 14-jährigen Jugendlichen. Mit diesem Ereignis wurde die Wiederherstellung der ganzen Fülle des Evangeliums Jesu Christi eingeläutet, genauso wie es in der Bibel vorhergesagt wurde. Darauf folgte eine ganze Reihe von Besuchen himmlischer Boten, darunter Moroni, Johannes der Täufer und die einstigen Apostel Petrus, Jakobus und Johannes. Weitere kamen später, wie zum Beispiel Mose, Elias und Elia. Ein jeder brachte göttliche Vollmacht mit, die Kinder Gottes auf Erden ein weiteres Mal zu segnen. Wie durch ein Wunder haben wir auch das Buch Mormon bekommen, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus. Eine heilige Schrift und ein Gegenstück zur Bibel. Auch die im Buch Lehre und Bündnisse und in der köstlichen Perle veröffentlichten Offenbarungen haben unser Verständnis der Gebote Gottes und der ewigen Wahrheit sehr erweitert. Die Schlüssel und die Ämter des Priestertums sind wiederhergestellt worden, darunter die Ämter Apostel, Siebziger, Patriarch, Hoher Priester, Ältester, Bischof, Priester, Lehrer und Diakon. Und die Frauen, die den Herrn lieben, dienen couragiert in der Frauenhilfsvereinigung, der Primarvereinigung, bei den jungen Damen, in der Sonntagsschule und in weiteren Berufungen in der Kirche. All dies sind unverzichtbare Bestandteile der Wiederherstellung der ganzen Fülle des Evangeliums Jesu Christi. Im Jahr 2020 findet also eine 200-Jahr-Feier statt. Die Generalkonferenz im nächsten April wird anders sein als alle anderen Konferenzen zuvor. Ich hoffe, dass sich in den nächsten 6 Monaten jedes Mitglied und jede Familie auf eine einzigartige Konferenz vorbereiten, in der man eben genau der Grundlage des wiederhergestellten Evangeliums gedenken wird. Vielleicht möchten Sie Ihre Vorbereitungen damit beginnen, dass Sie noch einmal Joseph Smiths Bericht über die erste Vision nachlesen, wie er in der köstlichen Perle verzeichnet ist. Beim Schriftstudium befassen wir uns nächstes Jahr im Lehrplan Komm und folge mir nach mit dem Buch Mormon. Vielleicht möchten Sie sich auch einmal wichtige Fragen stellen wie: Was wäre an meinem Leben anders, wenn mir meine Erkenntnisse aus dem Buch Mormon auf einmal genommen würden? Oder: Wie haben die Ereignisse, die auf die erste Vision folgten, mein Leben und das der Menschen, die ich liebe, verändert? Und nachdem nun auch Videos zum Buch Mormon zur Verfügung stehen, möchten Sie diese vielleicht bei Ihrem persönlichen Schriftstudium und dem mit Ihrer Familie verwenden. Wählen Sie selbst Fragen aus, machen Sie Ihren eigenen Plan, tauchen Sie ein in das herrliche Licht der Wiederherstellung. Dann wird die Generalkonferenz im nächsten April nicht nur denkwürdig sein, sondern unvergesslich. Zum Abschluss wünsche ich Ihnen alles Gute und gebe Ihnen meinen Segen, dass Sie mit jedem Tag, der verstreicht, noch glücklicher und heiliger werden mögen. Seien Sie derweil versichert, dass es in der Kirche auf Weisung des Herrn auch weiterhin Offenbarung gibt und geben wird, bis die Pläne Gottes verwirklicht sind und der erhabene Jahwe sagt: Das Werk ist getan. Damit segne ich Sie, denn Sie liegen mir wirklich am Herzen. Und ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Dies ist seine Kirche und wir sind sein Volk. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser geliebter Vater im Himmel, am Ende dieser Generalkonferenz deiner Kirche, wir, deine Heiligen, sind auf der ganzen Welt versammelt und sagen dir Dank aus tiefstem Herzen für dich und deinen Sohn, für die herrliche Wiederherstellung deines Evangeliums in diesen letzten Tagen, für den Propheten Joseph und seine Mission, für Propheten seit ihm bis heute, bis hin zu Präsident Russell M. Nelson. Wir freuen uns über die Offenbarungen, die weiterhin an uns ergehen und an ihn, die dein Reich weiter aufbauen und die unser Leben verändern. Wir freuen uns über das lebendige Wasser, von dem wir gekostet haben während dieser Konferenz. Wir freuen uns über die Liebe, die wir verspürt haben. Wir freuen uns an den Entschlüssen, die wir getroffen haben, umzukehren und uns jeden Tag zu verbessern. Der Geist hat zu uns gesprochen und uns aufgefordert zu handeln. Wir beten darum, dass dieser Geist mit uns sein wird, uns stärken wird und uns erinnern wird, uns befähigen wird, damit wir tun können, die uns helfen, besser zu sein und besser zu handeln als je zuvor, damit wir heilig werden, damit wir die Welt für die Wiederkehr deines Sohnes vorbereiten. Wir beten für die Sammlung Israels auf der ganzen Welt. Und dies tun wir im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.